Unter der zielbewussten Führung Konrad Adenauers setzte die Bundesregierung daher von Anfang an alles daran, mit Hilfe des Marshallplans, dem Einfallsreichtum und der Arbeitskraft des deutschen Volkes, das soziale und wirtschaftliche Elend der Nachkriegsjahre so schnell als möglich zu überwinden. Binnen 10 Jahren entwickelte sich die Bundesrepublik aus dem Chaos der Nachkriegsjahre heraus zur zweitstärksten Wirtschaftsmacht der freien Welt. Es wurden über 7 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen, sodass heute anstelle der Arbeitslosigkeit Vollbeschäftigung herrscht und fast 1 Million ausländische Arbeitskräfte benötigt werden. Von Anfang an stand die Bundesrepublik an der Spitze des modernen Wohnungsbaus. Anstelle der 2,3 Millionen im Krieg zerstörten, traten bis heute über 7 Millionen neue Wohnungen, darunter viele Eigenheime mit einem Kostenaufwand von 170 Milliarden. Fast 3 Millionen direkt und indirekt Kriegsbeschädigte erhielten bis 1962 Unterstützung in Höhe von 42 Milliarden. Seit 1950 strömten fast 3 Millionen Deutsche aus der Sowjetzone ein, die Ulbrichts unmenschlichem Sowjetkerker den Rücken kehrten und in der Bundesrepublik ihre neue Heimat und großzügige Starthilfe fanden. Zur Stützung der Landwirtschaft wurde der Grüne Plan ins Leben gerufen. Im Rahmen des Bundesjugendplanes wurden seit 1950 über 750 Millionen Mark ausgeworfen. Milliarden fließen Jahr für Jahr in den Lastenausgleich, in die Kinderbeihilfe, in die ständig verbesserten Invaliden-, Kriegs- und Altersrenten, in die Krankenbeihilfen sowie in die Bau- und Sparverträge, sodass die Bundesrepublik an der Spitze moderner Sozialpolitik steht. So wurde Stalins Plan zur Verelendung Deutschlands in sein Gegenteil gewendet und die als Wirtschaftswunder bestaunte wirtschaftliche und soziale Erneuerung Deutschlands wirkte sich auch auf die Regeneration Westeuropas, der ganzen freien Welt und für den Aufbau der durch die Entwicklungshilfe geforderten neuen Staaten in Afrika und Asien aus. Gleichzeitig wurde die Bundesrepublik durch den Aufbau der Bundeswehr ein unentbehrliches Mitglied der Atlantischen Gemeinschaft und sie hat im Bund mit ihren Partnern seit ihrem Bestehen den weiteren Vormarsch des Bolschewismus eingedämmt. Alle diese großen Aufbauleistungen standen im Willen und Bewusstsein Konrad Adenauers unter dem großen Ziel, die Menschen in der Bundesrepublik zu freien, durch persönliches Eigentum gesicherten Bürgern zu machen, wie er am 27. Juni 1953 ausdrücklich erklärte.
In der Vorstellung vieler ist der Politiker und Staatsmann ein Mensch, der mit dem Verstand und mit kühler Berechnung arbeitet. Das ist wahr. Das muss er auch. Aber es ist nicht ganz wahr. Wer für das Wohl eines geschlagenen, zerrissenen Volkes verantwortlich ist und dafür arbeitet, es zurückzuführen zu Freiheit und Wohlstand, der muss ein warmes Herz haben. Ein heißes Herz haben für sein Volk und für sein Land. Nur dann, wenn ihn die Liebe zu seinem Vaterland immer weiter treibt, das anscheinend Aussichtslose zu versuchen und Schritt für Schritt weiterzugehen, dann kann er etwas erreichen.
Dank dieser großartigen wirtschaftlichen und sozialen Aufbauleistung wurde der Bolschewismus nicht nur in der Bundesrepublik selbst geschlagen. Und aus der Erneuerung Deutschlands heraus entstanden seit 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft, die beide das Ziel haben, in Gemeinschaft mit den Vereinigten Staaten das Leben aller Europäer lebenswert zu machen und seine wirtschaftliche Zukunft zu sichern. Der Erfolg war so zwingend, dass Großbritannien im Sommer 1961 um Aufnahme in die EWG bat, während 19 mittelafrikanische Staaten, Griechenland und die Türkei, sich assoziierten. Österreich, Schweiz, Dänemark, Schweden und Norwegen ihre Bereitschaft zur Assoziierung bekannt gaben. Chruschtschow bot daraufhin der Bundesrepublik im Dezember 1961 den russischen Markt als, wie er sagte, einen Ozean wirtschaftlicher Möglichkeiten an, um Deutschland aus dem Westen herauszubrechen und als bevorzugten Erfüllungsgehilfen an die Seite Sowjetrusslands zu ziehen. Adenauer antwortete zusammen mit General de Gaulle, der Frankreich inzwischen von der schwerenden Wunde des Algier-Problems geheilt hatte, mit der endgültigen Versöhnung der beiden Länder, um deren Konflikte seit 400 Jahren sich die großen Kriege entzündet hatten. Der französische Staatschef setzte nach der Lösung des Algier-Problems das beherzte Werk Robert Schumanns fort und lud Adenauer im Juli 1962 zur großen Freundschaftsreise durch Frankreich ein. Es kam in der französischen Krönungskathedrale von Reims zur endgültigen Versöhnung und Besiegelung der deutsch-französischen Freundschaft.
Ich habe in Paris am Grabe des unbekannten Soldaten am Arc de Triomphe gestanden. Ich habe an den zahllosen Gräbern deutscher und französischer Soldaten in Versailles gestanden. Meine Gedanken gingen zurück in jene schrecklichen Zeiten, da sie für uns starb. Immer wieder bekräftigte sich in mir die Gedanken des Friedens, den Entschluss, auch die letzte Kraft einzusetzen für den Frieden, insbesondere für den Frieden zwischen unseren beiden Völkern. Wenn unsere beiden Völker, das französische und das deutsche Volk, nicht zusammenarbeiten, wenn sie nicht zusammenarbeiten in enger Gemeinschaft, in vollem Vertrauen zueinander, in Verbundenheit und in Freundschaft, wenn sie das nicht tun, wird es keinen Frieden geben, weder für Frankreich und Deutschland, noch für Europa, noch für die Welt. Ich kehre heute tief beglückt in meine Heimat zurück. Ich habe in den Straßen und Wegen, über die ich in diesen Tagen gefahren bin, in Paris, in Rouen, in Bordeaux, in Reims, Tausende und Abertausende von frohen Menschen gesehen, von Franzosen und Französinnen, von Männern, von Frauen und von Kindern, die dem deutschen Bundeskanzler, meine Damen und Herren, zujubelten wie einem Freunde.
Wenige Monate später, im Oktober 1962, zog General Charles de Gaulle im Triumphzug durch die Bundesrepublik und leistete auf dem Bonner Marktplatz vor der Welt Bürgschaft für die Glaubwürdigkeit des neuen Deutschlands.
Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, in Ihrem Lande empfangen zu werden. Zunächst, weil ich es besonders begrüße, mit den leitenden Männern Deutschlands unmittelbar in Berührung zu kommen, denn in der Welt von heute haben unsere beiden Völker ein umfassendes und bedeutsames Werk gemeinsam zu vollbringen. Nicht jedoch kann mich besser dazu ermutigen als der glänzende Empfang, den Sie mir alle bereiten. Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehe, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, dass ich für ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Sie können versichert sein, dass in Frankreich, wo man beobachtet und verfolgt, was jetzt in Bonn geschieht, eine Welle der Freundschaft in den Geistern und in den Herzen aufsteigt und um sich greift. Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!
In dieser Versöhnung der beiden ehemaligen Erbfeinde liegt das politische Testament Robert Schumanns, der im frühen September 1963, während der letzten Kalendabjaferien des scheidenden Bundeskanzlers, gestorben ist. Es ist auch das politische und moralische Testament Konrad Adenauers, der seine letzte außenpolitische Reise zu de Gaulle nach Rambouillet gemacht hat, um den Weg zur Union beider Völker zu bereiten, damit bei seinem Abschied sein Lebenswerk nicht beendet werde. In dieser Versöhnung mit Frankreich liegt zugleich das Angebot auch an Polen und an ein friedfertiges Russland. Seine Nachfolger werden auf diesem Fundament zur friedlichen Lösung der deutschen und der europäischen Frage unverdrossen weiterbauen. Dieses Kernstück der Politik Adenauers, die deutsch-französische Versöhnung als Fundament der Einigung Europas, bewirkte trotz allen Spannungen zwischen Paris und Washington eine Verstärkung des Bündnisses mit den Vereinigten Staaten. 13-mal hatte Konrad Adenauer seit 1953 den Atlantischen Ozean überquert, um Europa mit der neuen Welt zu verknüpfen. Und nun, ein Jahr nach de Gaulles epochaler Deutschlandreise, erschien der Präsident der Vereinigten Staaten in Deutschland und verbürgte sein Wort und die Ehre seines Landes in Köln, in Bonn, in Frankfurt und vor allem in Berlin für die Sicherheit West-Berlins und der Bundesrepublik.
Mit großer Freude heiße ich Sie, Herr Präsident, und Ihre Begleitung in der Bundesrepublik Deutschland willkommen. Ihr Besuch wird von uns als ein Wahrzeichen der tiefen Freundschaft gewürdigt, die das deutsche und das amerikanische Volk nunmehr seit Jahren verbindet. Ihr Besuch, Herr Präsident, ist eine politische Tat.
Kennedy erwiderte:
Finally, I have also come to Germany to pay tribute to a great European statesman.
Letztlich bin ich nach Deutschland gekommen, um einem großen europäischen Staatsmann meine Hochachtung zu erweisen, einem Schöpfer der Einheit, Vorkämpfer der Freiheit, Freund des amerikanischen Volkes, Bundeskanzler Konrad Adenauer. Schon heute ragt er empor in der Geschichte, zu deren Entwicklung er so maßgeblich beigetragen hat. Ich freue mich auf diesen Besuch mit Bundeskanzler Adenauer und die Herzlichkeit Ihres Empfangs gehört bereits zu meinen schönen Erinnerungen.
Auf seiner Deutschlandreise sagte Kennedy den Berlinern:
I am proud to come to this city as the guest of Berliner und Berlinerinnen. Ich bin stolz, heute in Ihre Stadt zu kommen als Gast Ihres hervorragenden regierenden Bürgermeisters, der in allen Teilen der Welt als Symbol für den Kampf- und Widerstandsgeist Westberlins gilt. Ich bin stolz, auf dieser Reise die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit ihrem hervorragenden Herrn Bundeskanzler besucht zu haben. Der während so langer Jahre die Politik der Bundesregierung bestimmt hat nach den Richtlinien der Demokratie, der Freiheit und des Fortschrittes. Ich bin stolz darauf, heute in Ihre Stadt, in der Gesellschaft eines amerikanischen Mitbürgers gekommen zu sein, General Clay. Der hier tätig war in der Zeit der schwersten Krise, durch die diese Stadt gegangen ist, und der wieder nach Berlin kommen wird, wenn es notwendig werden sollte. Vor 2000 Jahren war der stolzeste Satz, den ein Mensch sagen konnte, der: Ich bin ein Bürger Roms. Heute ist der stolzeste Satz, den jemand in der freien Welt sagen kann.
In the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
In der Frankfurter Paulskirche aber, wo 1848 die erste deutsche Nationalversammlung zusammengetreten war, erlebte Konrad Adenauer die tiefe Genugtuung, dass der Präsident der Vereinigten Staaten des Kanzlers höchstes Ziel, die Wiedergeburt eines freien und starken und geeinten Europas, als Herr der neuen Welt ausdrücklich begrüßte. Sein im September 1963 gestorbener Freund Robert Schumann schilderte zum 85. Geburtstag Konrad Adenauers die gemeinsame Gründungsarbeit und die unvergesslichen Verdienste des ersten deutschen Bundeskanzlers um Deutschland und Europa mit den Worten:
An der Rettung des Friedens, nicht nur in Europa, hat keiner einen solchen Anteil wie Konrad Adenauer. Seine Weisheit, seine Geduld, seine unerschütterliche Redlichkeit berechtigen dazu, ihn nicht nur Vater seines Vaterlandes zu nennen, sondern auch einen ersten Eidgenossen Europas. Einzig und allein der Politik und der geistigen und moralischen Persönlichkeit Konrad Adenauers verdankt es Deutschland, dass es so bald die volle Souveränität erlangte und gleichberechtigt aufgenommen wurde in die Familie der Nationen. In den ersten Jahren nach dem Kriege konnte der Anstoß zu einer europäischen Politik nur von Frankreich kommen. Unentbehrliches Fundament war die deutsch-französische Versöhnung. Die deutsche Haltung war von höchster Bedeutung. Sie entschied. Vom Kanzler hing der Erfolg unserer ganzen Initiative ab. Hätte er abgewiesen, ja auch nur unverbindlich ausweichend geantwortet, hätte es kein Europa gegeben, keinen europäischen Bau und Wiederaufbau. Der erstaunliche wirtschaftliche Wiederaufschwung Deutschlands und anderer europäischer Länder wäre nicht denkbar gewesen ohne diese Außenpolitik, richtiger gesagt europäische Politik. Kaum vorzustellen vermag man sich, angesichts der wachsenden internationalen Spannungen und der Beanspruchung der Vereinigten Staaten von Amerika durch andere Kontinente und durch innerpolitische Schwierigkeiten, wo die in blühender Konjunktur lebenden europäischen Völker heute stünden, wäre nicht schon erreicht, was einer rasch lebenden Generation allzu schnell selbstverständlich erscheinen mag, was vor wenigen Jahren aber noch unerhört hart erkämpft werden musste, gegen rücksichtslose Gegnerschaft.
Am 15. Oktober 1963 betrat Adenauer zum letzten Mal als Kanzler die Rednertribüne des Bundestages. Das Parlament war zu einer Sondersitzung zusammengetreten, um den Mann zu verabschieden, der mit seiner Regierungszeit von 14 Jahren und einem Monat sämtliche 20 Kabinette der Weimarer Republik übertroffen hatte. Der scheidende Kanzler fasste sein politisches Erbe in die Mahnung zusammen, die so mühsam errungene Freundschaft mit den Völkern der freien Welt zu bewahren und auszubauen.
Eine Lösung der deutschen Frage ist nicht möglich allein zwischen uns und dem Gegner, der uns bedrückt. Eine Lösung dieser Frage ist nur möglich mit Hilfe unserer Freunde. Und danken wir Gott, meine Damen und Herren, dass wir Freunde in der Welt wiedergefunden haben. Wenn Sie sich vorstellen, meine Damen und Herren, wir hätten diese Freunde nicht wiedergefunden, dann bitte stellen Sie sich vor, was in der Zwischenzeit aus Deutschland geworden wäre oder was jetzt aus Deutschland würde. Gerade diese Freundschaft in Europa, außerhalb Europas, mit den Vereinigten Staaten, mit allen freien Völkern der Welt, gerade diese Freundschaft, meine Damen und Herren, gibt uns erst ein Recht, mit Sicherheit zu erwarten, dass eines Tages auch die Wiedervereinigung in Freiheit erfolgen wird. Der Erfolg, namentlich eines geschlagenen Volkes, wie wir es doch waren, nach einem Krieg, meine Herren, der von Deutschen vom Zaune gebrochen war. Gerade, meine Damen und Herren, für ein solches Volk ist die Stetigkeit in der Politik eine Grundbedingung. Nichts, meine Damen und Herren, ist dem Ansehen eines Volkes und namentlich unserem Volk nach alledem, was hinter uns liegt, abträglicher als der Ruf der Unstetigkeit. Die Stetigkeit in der Politik, meine Damen und Herren, ist die Voraussetzung für das Ansehen eines Volkes.
Aber er hätte nicht Konrad Adenauer sein und heißen müssen, wenn er den Ernst der Stunde nicht mit trockenem Humor aufgelockert und seinen Freunden wie seinen Gegnern verschwiegen hätte, dass er nicht daran denke, von der Politik Abschied zu nehmen.
Nun, ich werde ja wieder in Ihre Reihen zurückkehren, da ist mein Platz. Und meine verehrten Damen und Herren, ich werde zuhören. Ich hoffe, wenig zu sprechen. Ja, meine Herren, wenn Sie mich auffordern, dann werde ich sprechen, hoffentlich gut sprechen. Aber ich werde zurückkehren, dort auf diesen Platz, und bin dann frei von manchen Fesseln, die ich bis jetzt habe, meine Damen und Herren. Und nun, meine verehrten Damen und Herren, möchte ich Ihnen allen nochmals danken, wie ich das zu Eingangs meiner Ausführungen getan habe. Ihnen allen ausnahmslos. Und ich möchte dem einen mehr, dem anderen weniger, natürlich. Aber ich möchte Ihnen allen danken. Vor allem aber wollen wir dankbar sein unserem deutschen Volke. Ich sage bewusst und gewollt, nicht dem deutschen Volke, sondern unserem deutschen Volke.
Zuvor hatte Bundestagspräsident Dr. Eugen Gerstenmaier das Werk des scheidenden Bundeskanzlers vor dem Parlament gewürdigt. Adenauer stand während der Rede des Präsidenten aufrecht wie sein eigenes Denkmal, mit der rechten Hand das Pult berührend, von dem aus er seine Parlamentsschlachten geschlagen hatte. Solche Ehrung wird einem Lebenden selten zuteil. Es war eine der großen Stunden des Parlaments, als der Bundestagspräsident namens aller Mitglieder des Hauses und stellvertretend für alle Deutschen sagte:
Der geschichtliche Rang dieser Stunde wird, wie mir scheint, schon daran deutlich, dass Sie, Herr Bundeskanzler, in 100 Jahren sturmbewegter deutscher Geschichte der Einzige sind, der nach langer Regierungszeit unbesiegt und im Frieden von einem vergleichbaren Stuhle steigt und der gelassen zu dem Sitz zurückkehrt, von dem Sie hier am 15. September 1949 aufgestanden sind. Bismarck. Bismarck, in dessen Regierungszeit Sie geboren sind und der wahrscheinlich auch der Einzige ist, mit dem der Vergleich lohnt, hat unter unvergleichlich viel günstigeren Bedingungen als Sie die Kanzlerschaft übernommen. Er regierte länger als Sie und ihm wurde allerdings wiederum unter günstigeren Bedingungen das zuteil, was Ihnen und uns bisher versagt blieb, nämlich die Einheit des Deutschen Reiches. Aber im Unterschied zu Ihnen schied er im Unfrieden aus seinem Amt, so glanzvoll sein Abschied auch aussah. Diese Stunde des Abschieds wird für Sie und für uns gemildert, weil Sie heute nicht Abschied von diesem Hause nehmen, sondern von Ihrem Amt. Wenn Sie morgen auf Ihren Abgeordnetensitz zurückkehren, dann hat das Haus sein Senior, sein an Jahren ältestes Mitglied ganz wieder. Und für Sie, verehrter Herr Bundeskanzler, schließt sich dann ein großer Ring. Am 15. September 1949 haben Sie sich hier von Ihrem Abgeordnetensitz erhoben, um den Platz des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland einzunehmen. Heute verlassen Sie ihn wieder mit einer geschichtlichen Leistung, ungebeugt und in Ehren. Damals standen Sie auf und traten vor das Haus. Heute steht der Deutsche Bundestag vor Ihnen auf, Herr Bundeskanzler. Um für das deutsche Volk dankbar zu bekunden, Konrad Adenauer hat sich um das Vaterland verdient gemacht.